In der heutigen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast, sprechen Robin und ich darüber, was in den letzten Wochen passiert ist, über die Private Markets Week der Börsenzeitung, über Paris, über die Bada Trading Days und welche Produkte demnächst auf der Now-Plattform verfügbar sein werden. Wir sprechen über Grindr, wir sprechen über Dr. Pepper und wir sprechen über Tipico. Viel Spaß beim Zuhören.
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Diversify, der Now Private Market Podcast. Robin, schön, dass wir Zeit gefunden haben. Die letzten Wochen waren sehr turbulent, deswegen müssen wir uns auch etwas entschuldigen, dass die Folgen nicht regelmäßig kamen. Wir geben uns die allerbeste Mühe, dass das jetzt wieder in Zukunft ein bisschen besser funktioniert. Schön, dass du da bist.
Ich grüße dich, Hendrik. Ich habe es auch schon sehr vermisst. Ich war nur super viel unterwegs. Wird auch so ein Update sein, was sich bei uns so getan hat. Deswegen ist auf meinen Mist gewachsen. Also ich muss auch um Entschuldigung bitten. Es war recht schwierig, einen Termin zu finden in Berlin, weil ich die letzten drei, vier Wochen kaum hier war. Aber Jetzt, ich gelobe Besserung, werde es die nächsten paar Wochen relativ viel hier sein. Da werden wir auch sehr, sehr viel aufnehmen und wieder sehr, sehr viel sprechen bei Diversify.
Da freue ich mich schon sehr drauf. Vorab unter Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Dann lass doch mal so ein bisschen reden, Robin. Was hast du denn die letzten Wochen so alles getrieben in Europa?
Chronologisch.
Oder auch nach Wichtigkeit, je nachdem.
Alles wichtig.
So.
Alles wichtig.
Dann doch chronologisch.
Weil ganz viele Endkunden getroffen auch. Das ist natürlich das Wichtigste für mich überhaupt und viele Asset Manager. Und ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich glaube, war ich da schon in den Niederlanden gewesen? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ich glaube schon.
Also erst Niederlande-Expansion, das war so der Startschuss, dass es dann bei uns weiterging. Wer uns, also Now oder primär mir folgt auf LinkedIn, der hat es wahrscheinlich auch mitbekommen, dass wir uns gerade den Markt in Frankreich noch relativ genau anschauen. Ich war eine Woche in Paris. Ich fand es sehr schön. Ich war wirklich 7 Tage dort.
Fandst du den Markt schön oder Paris schön?
Sowohl als auch. Okay. Also es hat sich wirklich ein bisschen eingefühlt, als würde ich dort arbeiten.
Hast du deine Hebebühne mit dabei gehabt?
Da möchte ich nicht drüber sprechen. Okay. Und ich war tatsächlich, also nicht im Louvre, aber am Louvre, wo noch alles am Start war, also auch die ganzen Juwelen. Mhm. Und dann, es war tatsächlich, als ich zurückkam, einen Tag, nachdem ich wieder in Berlin war, war dann der Schmuck weg. Aber ich habe nichts damit zu tun.
Okay.
Auf jeden Fall, war dort am Markt. Es hat sich echt schön angefühlt, da so das Leben, die ganzen Leute ein bisschen besser kennenzulernen. Auch wie die Menschen dort denken und gerade zu neuen Investmentlösungen stehen. Ich habe sehr viele Asset Manager zum einen getroffen, zum anderen auch viele Venture Capital Fonds. Das Ökosystem auch ganz gut. Andere Marktteilnehmer, die im Bereich Asset Management, Neo Brokerage oder auch so Wealth Tech unterwegs sind. War echt spannend für uns. Viele Leute kennengelernt, auch viel mitnehmen können jetzt für den Markt hier, was wir bei uns nochmal verbessern können.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, oder unterscheidet sich Frankreich krass zu Deutschland? Oder ist es schon sehr ähnlich?
Die Sprache ist anders.
Well, okay.
Ich finde Menschen, ne? Also die von der Mentalität, das hat mir sehr gut gefallen. Es findet sehr, sehr viel draußen statt.
Und es wird sehr viel geraucht auch draußen.
Es wird viel geraucht und viel Wein getrunken. Ja. Da finde ich mich wieder.
Ja.
Das fand ich sehr sympathisch zum einen. Zum anderen, die Menschen sind irgendwie, wirken so irgendwie fröhlich gefühlt. Also ich glaube, die haben eine ganz solide Work-Life-Balance in Frankreich. Mit Blick aufs Investieren, das ist schon ähnlich wie hier.
Ja.
Wobei der Haupttreiber, das habe ich so am Ende der Woche gemerkt, ist schon Steueroptimierung. Du kannst die besten Produkte auf der Plattform haben, wenn du da aber nicht noch irgendwie so einen Rapper oder sowas drum machst, dass es steueroptimiert ist, gerade für die Altersvorsorge, dass du da irgendwie nach, ich glaube mal, 7 Jahren ist es steuerfrei in diesen speziellen steueroptimierten Altersvorsorge-Rappern.
Das hat Frankreich.
Richtig interessant. Okay. Weil ich habe mich so gewundert, also warum kooperieren die alle mit Versicherungen? Ne? Ich weiß jetzt warum, weil da gibt es so Spezialrapper für die Altersvorsorge, wo du Steuern sparst, dass du nach 7 Jahren das steuerfrei verkaufen kannst. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn du halt hier, also wenn du sowas auch hast am deutschen Markt, das möchte ich mir auch noch ein bisschen genauer anschauen, wenn man das vielleicht verbessern kann. Wenn du jetzt mal denkst, einfach, du hast keine Abgeltungssteuer und Soli, dann ist ja egal, ob dein Fonds 12 oder 13% macht, weil du machst es dann wieder wett mit dem Steuervorteil. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und der Bereich dort ist, also sie brauchen deutlich mehr Advisory. Es gibt viele zweit- und drittklassige Private Banks. Mhm. Die Menschen sind leid, mit diesen Banken zu arbeiten und suchen nach digitaler Beratung. Das heißt, es gibt weniger Selbstentscheider.
Okay.
Genau, das war so auch ein interessanter Take, so das Klassische, was wir machen. Wir liefern extrem viele Bildungsinhalte über verschiedene Kanäle und jeder bildet sich selber weiter. Und dann gibt es noch, es gibt ja wahnsinnig hochwertigen Content von Content-Creatern und dann investiert man selbst, also als Selbstentscheider. Das gibt's im französischen Markt, also anhand meiner Eindrücke jetzt von einer Woche, nichts dort, jedenfalls nicht so ausgeprägt.
Okay, das ist sehr, sehr spannend. Also ich finde vor allem das Thema hinsichtlich Steueroptimierung finde ich spannend. Vielleicht können sich ja da mal die aktuelle Bundesregierung mal was abschauen. Ich meine, sie wirken ja etwas planlos und kreativlos.
Einfach mal hier dem Nachbar.
Einfach mal abgucken.
Ja.
Einfach mal abgucken. So, das,
und auch das Ökosystem, ne, für Startups ist da ist krass. Also wie viel da die ganzen staatlichen Institute, also das Pendant zur KfW jetzt hier in Deutschland,
ja.
Was die an Kapital in den Markt pumpen, ist nicht mehr normal.
Ja, aber braucht es auch. Also ich meine, da gibt es jetzt ja, können wir ja gerne loben, unsere Kollegen vom Hof, die ja sehr viel tun. Und
mit denen war ich ja da.
Genau, ne?
House of Finance
vor allem voran der Sebastian, der dann einen Top-Job macht und sein ganzes Team. Diese Initiativen brauchst du aber wahrscheinlich überall in Deutschland und nicht nur in Berlin und auch wahrscheinlich bundesübergreifend, dass das ganze Thema mal ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Nee, super spannend. Und dann nach Paris war vor der Private Market Week.
Genau, von der Börsenzeitung. Das war super. Das war auch, ich meine, das erste Mal dieses Format. Also einfach ein dreitägiges Event, nur Private Markets gewidmet. Ja. Börsenzeitung kennt man ja, kennen einige ja irgendwie von früher, so klassisch, alles, was sich an der Börse tut, die ganzen News, also wie es der Name unschwer erkennen lässt. Jetzt auch deutlich stärkerer Fokus, also gerade um den Philipp Habdank herum, den Redakteur dort, also mehr mit Fokus auf Private Markets. Mhm. Und zwar der erste Tag war so Real Assets Fokus, da war ich nicht da, also Real Estate und so etwas. Dann der zweite Tag war rund um Private Credit und der dritte alles rund um Private Equity. Und weil es an dem zweiten und dritten Tag auch Panels gab zum Thema Demokratisierung von Private Markets, durfte ich da zweimal mit Branchenexpertinnen und Experten diskutieren.
Und diesmal, ich habe schon ein bisschen was gehört, diesmal auch mal richtig diskutieren und nicht Panels, wo man sich die ganze Zeit gegenseitig lobt, sondern da gab es diesmal auch ein paar konträre Meinungen. Vielleicht kannst du ja mal vom ersten Tag mal so ein bisschen Revue passieren lassen, worum es da ging und was deine Learnings waren.
Also da dachte ich eigentlich, zwar mit einer Partnerin von einer größeren Kapitalmarktrechtskanzlei, da dachte ich eigentlich eher, dass wir uns da so einig sind oder relativ einig, war man nicht. Weil sie meinte, oder sie ist immer noch so Verfechterin dafür, Produkte zu limitieren über die Losgröße. Also dass man sagt, naja, du brauchst halt irgendwie 100 oder 200.000 Euro, dass du Private Markets kaufen solltest. Und das sehe ich halt komplett anders, weil rein Vermögen macht dich halt nicht schlauer und qualifiziert. Ich finde, es geht eher darum, dass die Menschen qualifiziert sind. Deswegen kann man sich darüber streiten, dass eine Geeignetheitsprüfung oder sowas, also die Prüfung, wenn du investierst, ein bisschen umfangreicher ist und nicht Produkte limitierst über Volumen, weil aus meiner Sicht muss der Zugang für jeden gleich sein. Und es war ein größerer Diskussionspunkt. Es gibt einige, sie meint, also ging eher über das Thema Verlusttragfähigkeit. Aber finde ich Verlusttragfähigkeit, also wenn jemand irgendwie 200.000 investieren kann, ist ja nicht so schlimm, wenn er die abschreibt, weil er dann ja mehr haben muss, finde ich, also das ist einfach outdated, das ist aus meiner Sicht.
Also Beispiel wäre, du hast jemanden, der ja quasi Bachelor, Master studiert, dann irgendwie 2 Jahre arbeitet und der dann
im Private Equity Bereich
und der dann so 10.000 Euro anlegen kann, weil er sich jetzt mal oder vielleicht 20.000
genau, Bonus kriegt. Aber der kann es nicht.
Und dann, genau, der darf es nicht und dann hast du jemanden anderen, der erbt.
Und der
darf eine Million, hat gar keine Ahnung und verliert die Million.
Ja, oder irgendeine Oma, die sich das ganze Leben lang was angespart hat, jetzt mit 80
die sagt, darf dann.
Jetzt kaufe ich erstmal Private Market.
Natürlich, die haben natürlich höhere Verlusttragfähigkeit, das stimmt, aber das Geld ist ja trotzdem weg.
Eben, also das war schon sehr konträr. Wir waren uns einig, also was wichtig ist, es war auch am nächsten Tag so mit Private Equity, ist einfach, dass du institutionelle Qualität brauchst, dass die Kostenstrukturen fair sein müssen, dass du für Transparenz sorgen musst. Auch das wusste ich tatsächlich gar nicht. Das Thema Allocation Policy, da schauen wir extrem stark drauf. Ich erkläre es gleich, weil das war schon so. Allocation Policy heißt ja, ein Investment Manager sagt, ich möchte jetzt diese Beteiligung eingehen und diesen Kredit vergeben, jetzt gerade im Umfeld von Private Credit. Und der wird dann fair allokiert auf die verschiedenen Strategien, Retail-Strategie und Profi-Strategie. In den USA ist es deutlich strenger reguliert, das wusste ich nicht.
Okay.
Dass es halt wirklich fair verteilt wird und dass es da keine Interessenskonflikte etc. gibt. In Europa nicht. Also die gängige Praxis bei den Partnern, mit denen wir arbeiten, ist zwar so, dass jeder einen fairen Anteil von der gleichen Qualität bekommt. Es ist aber nicht so einzementiert in der Gesetzgebung, wie es in den USA ist. Das war für mich komplett neu. Das wusste ich nicht.
Also es ist quasi Nachbesserungswunsch an LTIF dann 3.0.
Quasi.
Oder LTIF 2.1.
Was ich gebracht hatte, also gerade das Thema mit, also Vermögen schützt halt vor dummen Entscheidungen nicht, ne?
Ja, hatten wir ja gerade das Thema.
Und da habe ich ja gesagt, aus meiner Sicht, wo man drüber nachdenken kann, ist, dass halt einfach eine Geeignetheitsprüfung vielleicht umfangreicher ist, dass halt wirklich mehr Fragen noch erforderlich sind, dass du ein Investment tätigen kannst. Wir machen das ja gemäß, also 1:1 gemäß LTIF-Verordnung, quasi wie im Lehrbuch. Ja. Es gibt andere Marktteilnehmer, die machen es ein bisschen flapsiger. Ich glaube, da sollte man als Regulator ein bisschen mehr drauf schauen, weil sowas schützt wiederum schon vor dummen Entscheidungen. Wir haben sehr, sehr häufig auch Fragen bei uns, wo wir nicht wirklich antworten dürfen, aber die sagen, hey, das Produkt scheint nicht geeignet zu sein für mich. Sagen wir, es ist halt so mit den Angaben, die du gemacht hast. Deswegen mach dir bitte Gedanken, was du jetzt persönlich sagst und wie deine persönliche Risikotragfähigkeit ist, sodass du quasi verpflichtet wirst, dich aufzuklären, die Gedanken über die Investmententscheidung zu machen. Das ist eher was, wo ich sehe, aber ich finde es absolut falsch, über Losgrößen, also Mindestinvestments, Menschen auszuschließen. Ich finde, da sind wir zu sehr im Jahr 2025, und wir haben auch gesehen, vor 10 Jahren war ja ETF für Retail, das war ja undenkbar, und jetzt redet ja jeder, der irgendwie ein bisschen Expertise am Kapitalmarkt hat, hey, du musst alles in ETFs stecken. Das heißt, der Markt verändert sich, weil früher konntest du ja auch nur einen Index nachbilden, wenn du dir jeden Titel gekauft hast, und heute kannst du das halt irgendwie mit dem Euro machen. Und der Markt dreht sich, und es ist halt einfach, die Demokratisierung geht weiter. Und natürlich muss man da die notwendige Sorgfalt an den Tag legen, was wir aus unserer Sicht tun, bei Now, und auch die Produkte vorselektieren. Aber da irgendwie wieder künstlich mit Einschränkungen übers Volumen arbeiten, ist aus meiner Sicht falsch.
Kommen wir zur nächsten Veranstaltung. Oder hast du noch einen Take zur Private Markets Week?
Waren ähnliche Themen. Es war halt einfach das Thema adverse Selektion. Es ist schon es ist schon sehr komplex, dass man auf die richtigen Manager setzt, weil es trennt sich die Spreu vom Weizen.
Ja.
Es ist nicht alles ein Top-Manager, und Private Equity ist nicht gleich Private Equity. Deswegen fahren wir den Ansatz mit der Kuration, das heißt relativ strenge Vorgaben, was auf die Plattform kommt. Es ist wichtig, eine hohe Transparenz bei Kosten. Was auch sehr wichtig ist, dass man halt auch die verschiedenen Charakteristika der Liquidität der verschiedenen Assetklassen transparent aufzeigt. So ist es zum Beispiel einfacher, bei Private Credit Liquidität zu managen. Also gerade wenn es ein Evergreen-Fonds ist, wo man kaufen kann, auch unter gewissen Voraussetzungen verkaufen kann, weil da hast du halt Fälligkeiten von Darlehen, da hast du Zinszahlungen laufende. Ja. Wenn du halt ein Venture Capital Portfolio hast, das ist illiquide, einfach vom Zielinvestment an sich. Wenn du das versuchst, liquide zu machen, funktioniert das nur sehr bedingt. Das war so ein Thema. Und am Private Equity Tag, der war halt speziell aufgrund der Marketingmaßnahmen von Trade Republic, war es halt ein großes Thema, was die ganzen etablierten Private Equity Player oder auch traditionellen Private Equity Player halt kritisiert haben, ist, dass das Marketing halt echt schwierig ist, dass wenn in 50 Sekunden ein Rapper erklärt, jetzt kannst du auch mal am Tisch mit einem Großen sitzen, jetzt kaufen wir das mal und fertig. Da ist mein Ansatz, klar, das eine ist, um Attention zu bekommen, was wichtig ist. Und dann muss aber ganz klar Hand in Hand gehen, dass du auch Education bietest. Und dafür stehen wir auch als Plattform. Aber das war so ein großes Thema, was dem Markt sehr übel aufstößt, sagen wir mal so. Also gerade den Playern, die eher traditioneller unterwegs sind. Dass halt manche sehr aggressiv und auch mit irgendwie fragwürdigen Werbemaßnahmen, die vielleicht nicht so super seriös wirken, jetzt gerade im Private Equity Markt für Retail bewerben.
Ja, also haben wir ja auch unser Statement auch schon so abgegeben, einsehbar auf LinkedIn als auch auf Instagram. Genau, muss man halt schauen, ob man als Broker jedes Thema bespielen muss, wenn man dann auch nicht die nötige Expertise rüberbringen kann, auch in den Marketingmaßnahmen.
Weil da merken wir halt auch einfach, weil wir einen klaren Fokus auf Private Markets haben, dass wir beim Dealflow haben wir aus meiner Sicht schon einen extremen Vorteil, weil die ganzen Player sagen halt, okay, möchte ich mit jemandem, der so fragwürdiges Marketing macht, zusammenarbeiten? Die Antwort ist eher nein, weil die haben irgendwie über Dekaden ihre Reputation aufgebaut und sagen, dann arbeite ich halt lieber mit der Boutique, und Now ist in dem Fall die Boutique für Private Markets, sodass wir halt Top-Deal-Qualität haben.
Meinst du, EQT und Apollo wussten, dass Luciano jetzt ihre Produkte erklärt?
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also wahrscheinlich ein paar Leute, ja. Aber ich glaube, in der Breite, wie das alles funktioniert, glaube ich eher nicht. Oder also wie das genau ablaufen wird, glaube ich nicht.
Lässt sich drüber streiten. Oder, anderes Thema. Lass uns dann darüber reden, was wir letzte Wochenende gemacht haben. Und da
Munich.
Waren wir das erste Mal tatsächlich auf einer Messe mit Now.
Eine Retail-Messe, das stimmt.
Genau. Und zwar hat unsere Partnerbank, die Baader Bank, eingeladen nach München. Unter anderem mit auch anderen Playern aus dem Baader Bank-Universum. Smart Broker war zum Beispiel da. Joe Broker, Smarvestor.
Traders Place.
Die
Getex war auch da. Von der
richtig, München. Richtig, genau. Und Ralf Schumacher war da, ganz, ganz wichtig. Und danach hast du gesprochen und direkt durftest.
Es war auch hart, ne? Ralf Schumacher, und dann kam ich.
Genau, dann kamst du.
Es war nicht minder voll.
Ja, die Leute sind, also man muss sagen, wir haben sehr, sehr viele und auch tolle Gespräche geführt und alles durch die Bank, von wegen schon mal vom Nahkunden bis zum noch nie von gehört und irgendwie gerade am Anfang des Investierens sehr, sehr viele und gute Gespräche gehabt. Und worüber hast du gesprochen?
Ich habe gesprochen über Private Equity für Kleinanleger, Hype oder Zukunft, habe ich gesprochen.
Und?
Wenn man es richtig anstellt, dann ist es die Zukunft, weil es ja, soll ich kurz ein Wrap-up machen, um was es ging? Kann ich machen.
Gern.
Es gibt da drei verschiedene Säulen, die das befeuert haben, dass es jetzt funktioniert.
Ja.
Die eine Säule.
Ich dachte, du machst da in dein Intro.
das gibt's nur live. Das gibt's nur für Veranstaltungen von uns. weil ich habe bei Veranstaltungen in aller Regel dasselbe Intro, wenn ich auf die Bühne komme oder einen Vortrag beginne. Deswegen macht sich da der Hendrik immer drüber lustig.
Ich mache mich darüber nicht lustig, es ist unfassbar professionell.
Vielen Dank. Habe ich auch ungefähr schon 30 Mal gemacht, deswegen kann ich es sehr gut mittlerweile.
Ja, ja.
Es gibt verschiedene Säulen, die darauf einspielen, dass gerade Private Markets so in der Presse ist und dass jetzt auch halt sehr viele Player anfangen, das anzubieten. Der erste waren wir für Retail, das muss man hier immer kurz anmerken, nach der erste mit einem Euro. Es gibt einmal den regulatorischen Rahmen mit sogenannten European Long-Term Investment Funds, sodass Kleinanleger auch regulatorisch konform und in einem gesicherten Rahmen investieren können, gibt es zum einen. Und zum anderen gibt es halt immer mehr Produkte, die am Markt sind, immer mehr Asset Manager investieren wollen und auch das Retail-Interesse steigt immer weiter. Das heißt, es gibt Angebot, einmal mit dem regulatorischen Rahmen und auch Asset Manager, die Lust haben. Auf der anderen Seite gibt es viele Kleinanleger, die gemerkt haben, hey, es gibt auch noch was anderes als Kapitalmarkt und es kann vielleicht spannend sein, weil viele Institutionelle das auch beimischen. Und zu guter Letzt gibt es auch Zugang über digitale Lösungen, wie zum Beispiel Now. Und ich bin dann halt auf die verschiedenen Aspekte eingegangen. Für mich ist halt, an sich ist es ein riesen Thema. Ist gut für die Realwirtschaft in Europa, weil Geld in Private Market fließt, dass man wettbewerbsfähig ist, dass man irgendwie Infrastrukturinvestments tätigen kann, sowohl von staatlichen Geldern als auch von privaten Geldern, dann das ganze Geld auf dem Sparkonto mobilisieren kann. Aber nur, wenn man gewisse Dinge beachtet. Wofür wir ja stehen, ist hohe Qualität, günstige Kosten etc. Und das war so das Thema. Das ist grundsätzlich ja schon Zukunft, da muss ein bisschen vorsichtig sein als Industrie, dass halt nicht schlechte Transaktionen mit gutem Geld gefüttert werden.
Ja, absolut. Schön, guter Wrap-up, genau das.
Danke.
Auch so ein bisschen das, ich meine, was du vorher auch gesagt hattest, schon in der Private Markets Week von der Börsenzeitung letztendlich ist ja auch genau das, wofür wir stehen und wir auch appellieren.
Aber das ist halt auch das größte Problem, ne? Ist ja immer, wenn irgendwas zugänglich wird, wollen viele nutzen für sich, um halt an Gelder zu kommen von vermeintlich schlechter gebildeten Zielgruppe. Ich glaube, das mit der Zielgruppe verändert sich, weil du anders Informationen konsumierst heutzutage und aufnehmen kannst.
Ja.
Aber trotzdem sehe ich uns da in der Pflicht. Und das ist so das Hauptthema. Und dann, also ich fand's richtig cool mit Endkunden. Ich war ja bei der Invest schon mal als Speaker. Und auch mit vielen Investoren, die über uns schon Produkte gekauft haben oder Interesse dran haben, gesprochen. Und das fand ich echt top. Es waren ja viele hunderte Leute bei uns am Stand. Da hat das Team auch echt einen guten Job gemacht um Hendrik. Das war echt stark. Und gab es auch Merch von uns, so Cappies, Socken. War ganz cool. Also hat mir echt Spaß gemacht. Wir werden auch auf die Invest gehen, haben wir geplant, nächstes Jahr in
Stubi. Dann, wenn wir es jetzt sagen, dann ist es jetzt offiziell.
Ja, doch, das machen wir. Habe ich schon Lust drauf. Das ist ja bei mir quasi Home-Turf.
Home-Turf quasi.
Home-Turf mit dem Schwabeländle. Da gehen wir hin. Nee, da würde ich schon mal mit dem Standort präsent sein, weil das war echt wirklich für uns. Ich glaube, es war schon für mich auch ein schönes Erlebnis und Messe. Ich hatte es seinerzeit noch mit der Uni Credit. Hat mir mehr Spaß gemacht jetzt mit Now.
Mir auch. Ich meine, wenn meine Messeerfahrung war tatsächlich damals noch ganz eine komplett andere Branche. Da ging das aber eine Woche lang. Das war damals noch Verlagswesen. Das war das war aber auch anstrengend.
Ich ganz früher, es war nicht Messe, ich habe früher für eine österreichische Zeitung in Österreich bei der Beda-Tour Zeitungsabos verkauft.
Das kann man aber sagen, da warst du 16.
Nee, 18. Das habe ich gemacht nach dem Abi.
Okay.
Zwischen Abi und dualem Studium. Das war toll.
Ja, also, kann, ich finde Messe immer den persönlichen Kontakt mit den Kunden oder Interessierten, das ist schon immer sehr, 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 sehr schön. Das war so ein bisschen der Rap, aber lass uns doch mal von der Vergangenheit ein bisschen in die Zukunft schauen, Robin. Jetzt kommt ja langsam, sage ich mal, wir haben jetzt Ende Oktober, 29. Oktober nehmen wir heute auf. Die Pipeline bringt so ein paar Produkte vielleicht bald raus. Worauf können wir denn, uns denn schon freuen oder was können wir denn schon sagen, was eventuell bald in welche Richtung kommen wird?
Also kurzfristig, was haben wir gerade im Onboarding? Wir haben jetzt verschiedene Private Equity Strategien, verschiedene Private Debt Strategien, wir haben eine Infrastrukturstrategie, verschiedene Hedgefunds, wir haben VC. Was wir auf jeden Fall dieses Jahr noch erweitern werden, ist einmal die Möglichkeit, das Geld zu parken. Mhm. Das haben wir gerade im Money Market.
Mhm. Also aktuell liegt die ja, glaube ich, bei 1,88 oder 1,8 genau. Ungefähr.
Genau.
Da schauen wir uns gerade Möglichkeiten an, das deutlich.
Ich habe das tatsächlich schon gekauft.
Du hast schon
ein Testspreader ging durch.
Sehr gut.
Es wird ein Produkt sein, ist ganz cool, auch Risikoklasse 1, also recht geringes Risiko, das geringste, was möglich ist. Da sind wir gerade bei rund 2,3%, was ziemlich cool ist. Technisch auch ein cooles Produkt, also mit so Swaps im Hintergrund von Aktienkörben zwischen Banken, ganz cool umgesetzt, also die hohe Kunst des Kapitalmarkts und durch das kriegt man eine Outperformance zur Euro Short-Term Rate, also zum Einlagensatz im Euroraum
ja.
Mit 2,3, das wird demnächst kommen, also einfach, dass man da noch eine attraktivere Möglichkeit zum Geldparken bekommt, das haben nämlich viele von uns sich gewünscht, das werden wir auch bringen, viele Kunden. Wir werden demnächst den ersten Multi-Alternative bringen, das heißt ein Produkt, wo alle drei großen Private Market Asset Klassen drin sind, sprich Private Credit, Infrastruktur und Private Equity, dass man mit einem Schlag direkt in mehrere investieren kann. Weil ich das sehr spannend finde, wird auch nochmal so eine Strategie kommen dieses Jahr, also nochmal ein Multi-Alternative. Dann haben wir noch in der Pipeline eine Strategie, die sich nur auf Private Equity und Infrastruktur fokussiert. Was haben wir noch? Dann haben wir noch eine, die macht nur Digital Infrastructure mit Hyperscaler-Rechenzentren. Auch sehr, sehr spannend. Wir haben ja gerade bei unserer Strategie so ein diversifiziertes Infrastrukturportfolio, wo es bald neue Deals gibt, ich weiß es schon. Da wurden ein paar coole Sachen in den Vorreihen gekauft.
Ja, ich meine, du meinst der UBS Infrastructure Fund?
Genau, also da hatten wir ein paar coole Deals und der geht halt auf digitale Infrastruktur, Mobilität, sprich Straßen, Schienen etc. Und
aber so der kommt, der ist der, ja der only, only genau, digital.
Da wollte ich gerade hin. Und der, den wir jetzt haben, der ist nur Rechenzentren von Hyperscaler-Unternehmen.
Bedeutet, das ist enorm wichtig, weil jetzt haben ja ganz viele mitbekommen, dass AWS letzten Montag ausgefallen ist, damit sowas nicht nochmal passiert.
Das stimmt. Da hatten wir auch. Also da hatte irgendwie gefühlt jeder ein bisschen Probleme mit. Und man sagt ja irgendwie, dass Rechenleistung so das Öl ist unseres Jahrhunderts. Und das ist quasi, das Ölunternehmen. Nee, also es ist ein Infrastrukturfonds. Fokus war ganz schlecht gerade. Infrastrukturfonds mit Fokus auf Investments in Greenfield-Rechenzentrenprojekte. Greenfield heißt neu gebaute Rechenzentren.
Ich brauche gar nicht zwischenfragen.
Ich kenne es doch langsam. Die als Abnehmer, ganzen Hyperscaler, also sprich Unternehmen wie jetzt irgendwie Amazon oder Google und sowas haben. Die übrigens, ich lese immer fleißig, heute habe ich auch noch eine Frage an Hendrik mitgebracht, ein Quiz. Ich lese immer recht fleißig, ich glaube Daily Spark heißt das von Apollo, finde ich sehr spannend.
Ja.
Und da kam auch die CapEx, also die Ausgaben von den ganzen Hyperscalern für so Anlageinvestitionen, die sind glaube ich bei rund 60% jetzt des operativen Cashflows, weil die halt so brutalst investieren in die ganzen Rechenzentren. Und das spielt voll darauf ein, das gibt es demnächst. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das dieses Jahr launchen werden oder vielleicht erst Anfang nächsten Jahres. Was es auf jeden Fall demnächst gibt, das ist aber ein exklusives Produkt. Das werden wir aber in der Presse auch ein bisschen wird wahrscheinlich in der Presse zu sehen sein. Das ist ein Investment in Musikrechte, ein Portfolio aus Musikrechten, also Royalty-Investments. Da haben wir auch ein paar uns da schon gefragt. Das kommt auch demnächst noch. Also es ist sehr, sehr viel los.
Es ist sehr, sehr viel los. Es ist quasi schon der erste Monat von Q4 ist rum und wir haben noch einiges zu tun auf jeden Fall bis Ende des Jahres.
Also mit zwei, drei Produkten kann man rechnen dieses Jahr. Da tun wir alles für. Und auch noch ein, zwei ganz coole Features, wo wir dran sind.
Das stimmt.
Und auch noch ein, zwei coole Events, wo auch noch kommen.
Das stimmt auch. Da werden wir dann bei Gelegenheit definitiv drüber sprechen. Ja, Robin, dann...
So ein paar aktuelle Themen.
Machen wir ein paar aktuelle Themen. Wann willst du deine Fragen stellen?
Ich überrasche dich. Ganz...
Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dann lass uns zu einem Thema kommen. Und zwar ein weiterer Take-Private-Deal. Take-Private-Deal, wissen wir alle, also Unternehmen von der Börse geholt und wieder in die private Hand genommen. Wir reden über Grindr.
Interessanterweise ist aber ein Going Public plus Take-Private-Deal, weil die unveränderten Mehrheitsgesellschaft haben ja seinerzeit 2020 das Unternehmen an die Börse gebracht und jetzt schnappen sie sich's wieder. Was technisch
2020 haben sie es gekauft. Also
stimmt, 20 gekauft, 22 genau. In die Börse gebracht.
Wir reden über George Raymond Sage, der Dritte, und James Liu für Grindr, die dort die Mehrheit halten, haben es 2020. Genau, die Dating-Plattform für die LGBTQ-Plus-Community haben das 2020 für 608 Millionen US-Dollar gekauft und 2022 für 2,1 Milliarden Dollar die Börse gebracht.
Ich bin überrascht, warum du das Jahr genau weißt, aber du hast ja deinen Spickzettel dabei.
Ja, natürlich, das habe ich alles aber auch im Kopf. Ich hab,
nur als Gedankenstütze.
Ja, richtig. Nee,
und das Spannende ist, sie wollen sich jetzt das Unternehmen schnappen für, was ist es, 3,5 Milliarden. Mhm. Wir haben da heute auch schon drüber gesprochen, Hendrik, und ich, ist eigentlich ganz lustig. Sie kaufen es für 600, bringen es an die Börse für 2,1. Das heißt, sie machen so 1,5 Millionen plus und jetzt machen
Milliarden.
Sie...
1,5 Milliarden.
1,5 Milliarden plus und jetzt legen sie wieder 1,4 Milliarden, also quasi fast alles, was sie plus gemacht haben, wieder oben drauf, um es sich zurückzuschnappen.
Ja.
Und prozessual, das finde ich eigentlich ganz lustig. Prozessual ist ja das Thema... Sie müssten eigentlich ja die ganzen Gesellschaften, also irgendwie bräuchten eigentlich einen Aktionärsbeschluss. Aber weil die gar nicht so viel in Free Float gegeben haben, sprich also im freien Umlauf an Aktionärinnen und Aktionäre, die halten zu zweit immer noch 64%, können sie einfach selber entscheiden. Also man muss, der Form halber fragt man, aber da kann man die Leute halt auch raus squeezen und es das entscheiden, dass die, die Anteile wieder private nehmen. Und das ist halt echt so ein Trend. Und weil du genau diesen Punkt aufgegriffen hast, kommt auch gleich meine Frage, aber noch eine Sekunde.
Ja.
Weil man sieht halt bei gerade bei so Dating-Plattformen, da ist schon Druck dran, weil es halt viele Alternativen gibt. Also die typischen Dating-Plattformen, das ist ja wie so jetzt Tinder oder also etwas, du gehst rein, swipe rechts, links und dann passt, passt nicht. Und da ist ja wenig KI und alles Mögliche drin. Und jetzt gibt es eigentlich neue Modelle, wo man sagt, okay, KI-gestützt, was ist mein Perfect Match und weiß ich nicht. Mhm. Und wie passt er da zusammen? Das heißt, so klassische Modelle tun sich da schwer. Und genau deswegen... genau deswegen möchte jetzt der Herr Sage und der Herr Liu möchten deswegen das Unternehmen einfach wegen des steigenden Drucks und der steigenden Konkurrenz wieder privat nehmen, dass man halt nicht den ganzen Schwankungen von der Börse ausgesetzt ist.
Ja, und potenziell natürlich auch mehr Freiheit, ne? Also hast du natürlich dann nicht den ganzen Quartalsdruck.
Eben.
Mit Berichten etc. Kannst dann mal vielleicht mal längerfristig auch mal über ein, zwei Quartale einen Test fahren, produkttechnisch.
Halt einfach. Das ist ja das Ding immer von Quartal zu Quartal. Jetzt gerade diese Woche, wir veröffentlichen wahrscheinlich demnächst die Folge. Das sind ja die ganzen, das ist ein Riesenanteil der S&P 500 Unternehmen, die reporten. Dann auch die ganzen ziemlich viele dicke Fische, die für viel Marktkapitalisierung stehen, jetzt gerade auch im Tech-Bereich. Und gerade da, das ist ja, wenn ein schlechtes Reporting ist, und schlechtes Reporting muss ja gar nicht schlecht sein, es ist einfach nur schlechter als erwartet, gibt es ja wieder eine Achterbahnfahrt und da werden ja teils Abermilliarden verbrannt an der Börse.
Ja,
deswegen. Buchgeld und das wollen sie nicht. Und genau deswegen komme ich jetzt zu meiner Frage.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Überschrift ist Rising Number of Public Companies Taken Private.
Ja.
Und da geht es darum, um wie viel die Anzahl der an der Börse gelisteten Unternehmen seit Mitte der 1990er bis heute gefallen ist.
Prozentual oder?
Prozentual.
Das Ding ist, ich kenne die Statistik. Ich glaube, es war irgendwas von, also wenn ich mich jetzt komplett irre, irgendwie von 4.500 auf irgendwie 800 oder so runter.
Nicht ganz so viel.
Ja?
The number of publicly listed companies has declined by 50% since the mid-1990s. Also
ja, krass.
Das, was du hast, also gerade längerfristig,
ja.
Es ist nochmal deutlich extremer.
Ja.
Weil du bist jetzt, glaube ich, in den USA bei ich glaube, 88% oder 89% der Unternehmen über 100 Millionen Jahresumsatz sind nicht an der Börse.
Genau.
Aber einfach hat sich halbiert jetzt in der Zeit.
Das ist krass, ne?
Und die Anzahl, also die, und das ist auch extrem, weil die Anzahl steigt halt immer weiter. Das ist ein bisschen zyklisch. Die Anzahl der Unternehmen, die privat genommen werden, steigt halt immer weiter und also nominal immer weiter. Und das sind immer weniger IPOs. Und das ist echt sehr interessant. Und hier ein Beispiel davon.
Genau, mit Grindr. Und dann lass uns zum nächsten Thema kommen, und zwar zu Keurig Dr. Pepper. Hast du schon mal Dr. Pepper Cola getrunken?
Mir schmeckt es nicht so lecker.
Mhm.
Mir schmeckt es nicht so lecker. Also ja, habe ich getrunken, mir schmeckt es nicht so lecker. Und das war unser Beitrag zu Keurig,
ja, das war, okay.
Dr. Pepper. Nee, das ist jetzt mal, wir hatten ja schon mal Private Equity Mythen, haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Und da hört man ja auf Trollschrecke und Böse.
Ja.
In diesem Fall wird KKR, recht bekannte Firma, als Weiße Ritter bezeichnet.
Und Apollo.
Gemeinsam. Aber ich glaube, KKR hatte das vor kurzem schon mal.
Okay.
So einen ähnlichen Deal. Ich bringe es gar nicht zusammen, bei wem das war, aber das hatten sie vor kurzem schon mal. Und jetzt in dem Fall wurde KKR wieder als Weißer Ritter bezeichnet, aber zusammen mit Apollo. Wie es der Zufall so will, war sogar meine hier News von Apollo.
Genau.
Weil es ist ein aktivistischer Investor, ist bei Dr. Pepper eingestiegen. Und was haben KKR und Apollo gemacht?
Also aktivistischer Investor zur Einordnung, also so ein bisschen, was die UniCredit gerade bei der Commerzbank probiert.
Ja, jein. Also aktivistischer Investor, du versuchst ja, dass du so ein Minimum-Stake hast, dass du da eingreifen kannst. Also UniCredit möchte sich die ja schnappen.
Genau, sind sie aber noch ein bisschen von entfernt, aber sie sind auf
dem besten Weg.
Sie haben
wahrscheinlich Optionen ohne Ende noch im Start. Und es gibt ja sehr oft Hedgefunds, da sprechen schon mehr Menschen von Heuschrecken. Die gehen ja wirklich rein und wollen Kontrolle und wollen halt das Unternehmen ja aktivistisch,
ja.
Mit Einfluss irgendwie ein bisschen drehen und alles Mögliche.
Sicher, ist doch auch so, dass der Begriff Heuschrecke ist ja nur einfach damals. Der das gesagt hat, ich meine, war es Franz Müntefering damals, der meinte ja
bei
auch...
Bei dem ist es halt sehr stark auch also das haben ja schon viele gesagt, aber bei dem ist es hängen geblieben. Also
genau, und der meinte aber Hedgefonds.
Ja, ja, der meinte
Hedgefonds.
Aber hat es zu PE gesagt.
Hat zu Private Equity gesagt. Genau. Und deswegen haftet das ja auch irgendwie an Private Equity, obwohl Private Equity mit Heuschrecke gar nicht mal so viel
am Hut hat. Private Equity ist ja nur, also die fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts wissen es ja, ist ja einfach nur nicht börsengehandelt. Also ein Unternehmen,
also das ja auch, ist. Wäre ja auch der Schraubenhersteller aus Baden-Württemberg, wäre dann ja auch eine Heuschrecke.
Jeder, ich ja
also
auch, weil ich ja Privatanteile in einem Unternehmen halte.
Das gibt's ja nicht.
Das ist eine, das war wild. Nee, und auf jeden Fall haben, also Apollo Global Management, KKR, haben zusammen dann doch sage und schreibe 7 Milliarden in Dr. Pepper investiert, weil da ein, ich weiß gar nicht mehr, wer war denn der Aktivist?
Das ist Starboard Value.
Genau, also so ein klassischer Hedgefund ist da eingestiegen. Warum dachte der Hedgefund, dass es gerade eine gute Opportunität ist? Auch ein interessanter Deal. Also Dr. Pepper, die möchten eine andere Firma kaufen.
Ja.
Und zwar, also die möchten JDE Peet's kaufen, die sind so aus dem Kaffeegeschäft unterwegs in Europa. Und die haben eine ganz interessante Idee. Also sie sagen, okay, Dr. Pepper kauft jetzt JDE Peet's. Man macht ein Unternehmen, also man mergt die erstmal und dann spaltet man die wieder auseinander und hat einmal den Kaffeebereich und dann den Softgetränkebereich.
Ja.
Und die Börse hat da gedacht, well, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht. Dann ist erstmal Dr. Pepper gefallen und ist immer so ein sehr, sehr guter Zeitpunkt für einen aktivistischen Investor zu sagen, ach, da schnappe ich mir jetzt Anteile, was sie auch gemacht haben, um da reinzugehen, mir eine Position einfach aus der Aktienschwäche aufzubauen. Und Apollo und KKR haben gesagt, nee, das lassen wir nicht zu. Wir wären jetzt Starboard Value Up, indem wir 7 Milliarden Euro Dollar gemeinsam investieren zu Dr. Pepper, dass sie jetzt stark genug sind und haben quasi damit Dr. Pepper geschützt als Weiße Ritter, um mal das spekulative Geschäft von Starboard Value abzuwehren. Das ist eigentlich ganz interessant, weil früher war ja PE immer so ein bisschen gefürchtet, wenn die reinkommen, wird alles zerlegt. Und jetzt ist eher andersrum, jetzt sagen wir, nee, PE kann auch stabilisieren. Und es ist nicht das erste Mal, weil gerade, also jetzt gerade Apollo und KKR, die haben halt auch relativ viel Versicherungsgeschäft und sowas. Und dadurch haben sie halt super viel Money, um auch Kredite zu vergeben. Und das heißt, die Grenzen verschwimmen immer mehr. Es sind auch PE-Firmen, klassische, sagen, komm, ich gebe Kredite, stärkt die Unternehmen, um halt gerade auch das Geschäft zu sichern und andere Investoren davon fernzuhalten. Also vom gefürchteten, bösen Private-Equity-Investor, der es ja nicht ist, eher zum Weißen Ritter. Das finde ich ganz Ironisch eigentlich.
Schon, ne? Also, am Ende hat verfolgen sicherlich KKR und Apollo da auch einen.
Du, klar, Gewinner.
Relativ.
Wollen ja Gewinner erzielen.
Ne, kapitalistischen Ansatz, aber natürlich nichtsdestotrotz.
Meinst du?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon.
Aber was ist denn, vielleicht noch ganz kurz, eine kleine Wette? Nee, man keine Wette. Ich wollte eine coole Überleitung machen, das ist mir nicht so gut gelungen. Aber ich finde es ganz spannend, jetzt gerade noch einfach als kurzer Abschluss.
Ja.
Gewinnerziehungsabsicht.
Du möchtest noch kurz über Tipico reden.
Ja.
Okay.
Haben wir das rausgehört? Nee, Tipico, das finde ich ganz interessant, ne? Also Tipico, CVC, da haben wir auch mal, das ist glaube ich schon so 30, 40 Folgen her, als sie ein IPO gemacht haben, also Private Equity Firma, CVC, genau. Die haben Tipico gekauft.
Nee, CVC hat Tipico verkauft.
Nee, aber die haben die auch mal gekauft, sonst können sie ja nicht verkaufen.
Fair.
Und meine Wette, nee,
so.
Einfach nur zu sagen, Thema Gewinnerzielungsabsicht.
Ja.
Was ist denn da so drin, Hendrik? Was denkst du?
Worauf möchtest du hinaus?
In dem auf den Return, den potenziellen. Also weil das finde ich, das ist ein ganz cooles Beispiel. Eine CVC steigt ein, in dem Fall war es 2016.
Ja. Es ist, ja, das Ding ist, ich weiß, wie hoch der Return war, deswegen ist die Wette nicht mehr so on point, aber ich meine, grundsätzlich ist es ja, glaube ich, bewegen wir uns da in einem Umfeld, was, glaube ich, bei Private Equity schon realistisch ist, was ja eher fast sogar auch konservativ fast ist, oder? Also
ist okay. Also die sind so rund 1,5 Milliarden Euro seinerzeit. Hat CVC, Capital Partners, hat gesagt, komm, ich schnapp mir hier den Tipico Wettanbieter. Und die verkaufen den jetzt an Banijay, also.
Das ist eine französische.
Ich war zwar in Paris.
Banijay. Vielleicht.
Genau, an die. Die haben auch schon eigenes Glücksspiel.
Ja.
Da sieht man gerade eine Konsolidierung. Das heißt, irgendwie so strategisch CVC eingestiegen, Wachstum weiter begleitet, Unternehmen hat sich weiterentwickelt. Das ist CVC auch echt gut, aus meiner Sicht. Und verkaufen es jetzt weiter. Haben gekauft für rund 1,5 Milliarden in 2016. Und jetzt die Bewertung von 1,5 Milliarden, wo sind sie jetzt?
Jetzt sind sie bei 4,6.
Das heißt, in 9 Jahren über 200%
Wachstum. Genau, mehr als das Dreifache ist schon okay.
Genau, über 20%. Das zum Thema, also sie haben schon immer die PEs, sind nicht nur weiße Ritter, wollen auch Gewinne erzielen. Also das finde ich ein ganz schönen Erfolgscase. Vor allem, weil es ist ja immer auch, zwar auch so ein Thema mit fehlende Distributions, jetzt nochmal zurück zu Private Market Week, dass halt wenig Firmen gerade verkauft werden. Und das ist halt so eine schöne Erfolgsgeschichte. Es gibt schon auch noch ganz coole Deals, weil halt ein PE kauft und dann jetzt in dem Fall halt weiterverkauft.
Es muss ja auch nicht immer der IPO ist ja nicht auch immer der Weg.
Ja, oder das ist jetzt halt eine Strategie. Die haben halt eine andere Plattform, ich glaube, was Betclick oder so ist ja super
genau.
Gut. Und die haben es halt gekauft, weiterentwickelt, größer gemacht und dann weiterverkauft an Strategen. Das heißt, es tun sich schon wieder Exit-Kanäle auf. Da hilft halt auch immer das fallende Zinsniveau.
Ja.
Und ist auch ein ganz schönes Beispiel einfach, was Private Equity so kann.
Aber siehst du jetzt ein Dreier-Multiple als, findest du das überdurchschnittlich oder?
Es kommt drauf an, wie die Fonds agieren. Also es gibt ein paar, gerade im Venture Capital Bereich, also die frühphasige und welche, die aggressiver sind, so Tech-Themen, die wollen halt auch irgendwie mal so 7, 8, 9, 10x.
Ja.
Es gibt andere, die ich sehr sympathisch finde, also da arbeiten wir auch mit welchen zusammen, die sich eher darauf fokussieren, hey, wir machen alles zwischen 2 und 4x, irgendwie 90% oder so sollten halt eher in der Range sein. Ich habe keine Ausreißer nach oben, aber halt auch keine nach unten, sondern eine sehr breite Basis für den Return. So ein solides Private Equity Investment und da sind es 3x, cool, ist gut, solide, wahrscheinlich Ticken länger gehalten als geplant, aber 9 Jahre ist schon relativ lang, aber super solides Investment, 3x in 9 Jahren, solide.
Ja, ich glaube, das ist so ein ganz guter Abschluss, dann haben wir einmal nochmal die ganze Wertschöpfungskette durch.
Vom soliden
Weißen Ritter. Bis zur Absicht auf Gewinne, die es ja nun mal letztendlich auch gibt. Robin, Spaß gemacht wieder?
Nächste Woche oder übernächste hören wir uns wieder.
Genau, so sieht es aus. Wenn irgendwie Fragen kommen, schreibt uns sehr gerne entweder auf LinkedIn oder per E-Mail. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis dahin.
Bis bald. Dankeschön.
Ciao.